Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life nach einer Osterpause tatsächlich. Wir haben dieses Jahr mal beschlossen, dass wir Ostern uns allen eine kleine Erholung gönnen und jetzt hier im Mai gestärkt uns dem Standort Hannover widmen, immer noch mit dem Leitinnovationsthema, hier ganz spezifisch mit Implantaten. Für alle so, die in der DGBMT sind und hier heute zuhören, sie werden wahrscheinlich alle sofort Cochlea-Implantate im Kopf haben. Ich weiß natürlich nicht, womit sich Niklas beschäftigt. Das wirst du uns heute im Podcast eröffnen. Jetzt habe ich schon ein bisschen geteasert. Ich sitze hier quasi in Hannover bei bestem Frühlings-Sommer-Wetter. Mal gucken, wie warm es heute wird. Und mir gegenüber sitzt Niklas. Hallo Niklas.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch heute und bin auch schon sehr gespannt. Es ist der erste Podcast, wie das so laufen wird.
Ja, das ist immer ganz schön, weil wir die Chance haben, eine kleine Reise durch deine Promotion zu machen und auch durch deine Promotionszeit. So viel weiß ich schon. Du bist noch recht am Anfang. Das heißt, du kannst uns so ein bisschen mitnehmen, was war eine Entscheidung, warum du dich für eine Promotion entschieden hast? Was ist sozusagen so ein bisschen deine Inspiration gewesen? Vielleicht fangen wir damit gleich an. Wie war so dein Weg hier in die Promotion? Was hast du studiert? Warst du schon immer in Hannover? Was hat dich hier zu deiner Stelle gebracht?
Also ich komme ursprünglich aus Hannover. Also ich bin jetzt dann seit fast 25 Jahren mit kurzen Unterbrechungen hier in Hannover gewesen, hier auf die Schule gegangen und habe dann hier auch Nanotechnologie studiert. Das ist ein Studiengang, den es nicht so viel in Deutschland gibt, aber den man spezifisch hier in Hannover ganz gut kriegen kann, der auch NC-frei ist, was dann auch damals mit reingespielt hatte, weil ich geguckt hatte, was kann man machen und das gesehen hatte und gesagt hat, das klingt irgendwie interessant. Ich war damals auch noch selber gar nicht so sicher, was ich machen wollte und war am Überlegen, was kann man machen, was gibt es für Studiengänge und hatte den dann hier gesehen und mich da ein bisschen reingelesen und gesagt, das klingt irgendwie sehr interessant, das machen zu können. Ich probiere es einfach mal. Also es war super ins Blaue hinein, wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja nach einem Jahr mir wieder was anderes suchen, was irgendwie woanders reinpasst, weil ich auch eigentlich damals schon so ein bisschen in die Medizintechnik und ähnliche Bereiche wollte. Aber dann habe ich es mit Nanotechnologie probiert und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann da geblieben bin und auch direkt den Master hinterher gemacht habe. Ich war zwischendurch für ein halbes Jahr im Ausland, in Osaka und hatte dort einen Forschungsaufenthalt, habe mir da auch ein bisschen was angeguckt, gesehen, wie funktioniert Forschung dann auch im Forschungsumfeld in Japan zum Beispiel, was auch sehr interessant ist im Vergleich zu der deutschen Forschungslandschaft, sich das mal anzugucken, wie funktioniert das. Und genau, als es dann so zum Ende meines Studiums ging, hatte ich zum Beispiel in meiner Masterarbeit, habe ich die auch schon in der Industrie geschrieben. Ich hatte nämlich gesagt, ich möchte mir das angucken. Ich hatte damals halt auch schon die Idee, auch vielleicht ist Industrie ja interessant. Man kannte bis dahin nur den Hochschulforschungsalltag. Und ich wollte, bevor ich mich wirklich entscheide, was möchte ich danach machen, wollte ich sagen, wie ist das eigentlich so, in der Industrie zu sein? Da habe ich dann hier in Saarstedt bei MECO meine Masterarbeit geschrieben, um mir das auch mal schon anzugucken. Und ja, dann ging es in Richtung, was macht man nach dem Studium? So das große Thema, wenn man so zum Ende seines Masters geht und auch mit seinen Freunden spricht, ist eigentlich immer nur ein, oh, was kommt denn eigentlich jetzt als nächstes? Und da hatte ich mich dann auch eigentlich recht breit mir das angeguckt. Ich hatte am Anfang überlegt, okay, vielleicht gucke ich mal in der Industrie, was es da gibt. Ich könnte mir das eigentlich ganz gut vorstellen, auch irgendwie durch Deutschland mir was anzugucken und was zu suchen. Aber ich wollte trotzdem irgendwie im Bereich der Forschung bleiben. Ich hatte gesagt, ich möchte doch auf jeden Fall noch ein paar Jahre in der Forschung sein, ich möchte Forschung machen, aber vielleicht ja im Industriebereich und hatte mich dann ein bisschen umgeschaut und gemerkt, das, was man dort findet oder was es damals so zu finden gab, das war mir nicht Forschung genug. Ich hatte mich umgeguckt und dann gesehen, so die und Bereiche und dann hatte ich mich dann mit den Leuten unterhalten oder bei den Forschungsgesprächen und habe gemerkt, Das ist irgendwie nicht Forschung. Das ist halt dann doch schon industrielle Forschung und dann auch das nicht ganz so viel. Und dann kam ich halt an den Punkt, wo ich sagte, boah, vielleicht sollte ich doch nochmal gucken, ob man an den Hochschulen irgendwas machen kann. Gibt es die Möglichkeit, vielleicht doch nochmal eine Promotion zu machen? Ich hatte das eigentlich für mich auch zwischenzeitlich ausgeschlossen gehabt. Und ich dachte, nee, das will ich nicht mehr. Aber viele meiner Freunde haben eine Promotion angefangen dann kurz vor mir. Und dann hatte ich mich doch selber nochmal umgeguckt. Und dann kam super überraschend diese Stelle, die ich jetzt angetreten habe, hatte mir, als ich noch im Urlaub war, hatte mein Vater mir geschrieben, so guck mal, was ich an der MH-Seite gefunden habe, weil meine Eltern auch immer natürlich das super verfolgt haben, wo ich bin und die natürlich dann auch so ein bisschen das Ziel hatten, mich hier in der Region zu behalten, weil ich dann auch schon Gespräche im Süden hatte und die waren so, oh nee, guck doch mal, ob es nicht in Hannover noch irgendwas gibt. Und dann hatte mein Vater mir das geschickt und gesagt, guck mal, hier ist die Stelle in Hannover. Dann ganz kurz gesagt, ja, angeschrieben, mit denen mich unterhalten, dann war ich dann auch hier und das hatte dann alles irgendwie plötzlich gepasst. Das war auch wieder super, super kurzfristig, super schnell und so bin ich hier gelandet. Und bisher bin ich noch sehr fröhlich, sehr glücklich.
Ja, ich hoffe, dass es so bleibt.
Ich auch.
Aber ich finde es ganz spannend, weil du ja spezifisch dir unheimlich viele Gedanken gemacht hast und eben in viele Bereiche reingeguckt hast, um dann deine Entscheidung zu fällen und gerade diesen Unterschied in der Forschung festgestellt hast. Jetzt ist natürlich so ein bisschen, ich frage mich, war es dir zu, also Forschung ist ja immer ergebnisorientiert, das ist irgendwo so. Klar haben wir jetzt Forschung, die vielleicht näher an einer Anwendungsorientierung liegt oder Grundlagenforschung, aber grundsätzlich würde ich sagen, hat man in einem akademischen Kontext noch mehr Freiraum, weil es da erstmal geht, darum zu gucken, was können wir überhaupt für Erkenntnisse generieren. In der Industrie stelle ich mir das schon alles einen Tick enger vor. Da ist ja nicht jede Erkenntnis für das Unternehmen wahrscheinlich wirtschaftlich relevant. Was war das genau das, was du angeteasert hast, was dich da so ein bisschen dann dran gestört hat, dass es da eher quasi auf immer einen wirtschaftlichen Erfolg hinauslaufen muss irgendwo? Oder was war's?
Ja, das war eigentlich schon ungefähr genau das, was du jetzt gerade eben beschrieben hattest. Ich hatte das halt während der Masterarbeit schon gemerkt, ich hatte zum Glück ein sehr freies Thema. Irgendwie hatte da viel nicht geklappt bei der Themenauswahl und dann war dann, naja, hier, da haben sich alle irgendwie die Zähne ausgebissen, das haben wir so ein bisschen in die Schublade getan. Guck mal, was du schaffst in dem nächsten halben Jahr. Und dadurch hatte ich super viel Freiheiten und konnte sehr viel ausprobieren. Aber ich hatte dann von anderen die Abschlussarbeiten gesehen. Da ging es eigentlich nur darum, sich 6 Temperaturen anzugucken, bei denen etwas passiert. Und welches davon sieht am Ende am schönsten aus? Oder welches davon ist am Ende am tollsten? Und ich muss sagen, also die haben dafür gebrannt, die fanden das toll. Aber ich saß dann so, ja, aber du machst ja eigentlich nur Auswertungen von den 5 verschiedenen Sachen. Das ist mir irgendwie zu starr, zu ja, wirklich dieses Prozessoptimierung eigentlich nur noch und nicht wirklich Forschung, wie ich mir das vorgestellt habe, also ein bisschen freier, ein bisschen gucken, ein bisschen, man weiß nicht, was passiert und was könnte jetzt eigentlich kommen. Und das habe ich dann halt auch viel gesehen, wenn ich mir das angeguckt habe und das ist auch definitiv ja auch wichtig und sinnvoll. Ich meine, man kann ja nicht nur quasi einfach ausprobieren und gucken, was passiert. Aber ich habe dann gesagt, ich würde das doch gerne noch ein paar Jahre machen, ein paar Jahre in die Forschung gehen, gucken, was kann man machen, was geht und vielleicht auch einfach nach ein paar Jahren hier rausgehen und sagen, geht nicht. Das war's. Wir müssen uns was Neues suchen, bevor ich mich dann in diese etwas starreren Strukturen reinfinde, wo es dann eigentlich nur noch darum geht, wie können wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ertrag kriegen. Weil hier kann es auch sein, mit sehr viel Aufwand wenig Ertrag zu kriegen, was auch manchmal sehr anstrengend ist, aber was auch irgendwie mal gemacht werden muss.
Ja. Dann nimm uns mal quasi einen Schritt weiter mit. Also du hast es schon gesagt, auch hier, du kannst jetzt natürlich nicht einfach jeden Tag gucken, worauf du Lust hast und das machen, sondern du hast ein Thema, eine These, eine Fragestellung, ein Projekt.
Ja.
Und da gibt es ein übergeordnetes, ja, einfach ein Kerngebiet, womit ihr euch beschäftigt. Du wirst deine Expertise da an deiner Stelle quasi mitbringen. Oft ist es ja so, ich weiß nicht, wie es hier ist, viele ja eher MINT-Promotionen haben einen Projektbezug. So, darauf wollte ich hinaus. Das heißt, viele unterschiedliche Leute arbeiten zu einem großen Thema mit jeweiligen unterschiedlichen Schwerpunkten. Das ist ja in anderen Studiengängen oder auch in anderen Promotionen dann anders. Das ist wirklich eine Person zu einem Thema und das war's. Wie ist es bei dir hier? Weil wir hatten es auch hier jetzt schon im Podcast anders. Also es ist gar nicht unbedingt immer so. Wie ist es bei dir?
Also bei mir ist das so, das ist eigentlich ganz interessant. Ich bin Teil von einem graduierten Kolleg.
Mhm.
Also es gab zu einem großen Thema dann quasi Gelder, wo 12 Promotionen zu ausgeschrieben wurden. Diese 12 Promotionen sind dann aber auch auf verschiedene Standorte verteilt. Also wir haben dann, einige sind in Hannover, in Braunschweig und in Göttingen. wo dann die 12 Promotionen quasi auf die verschiedenen Universitäten aufgeteilt wurden, die dann halt verschiedene Expertisen haben, dann verschiedene Arbeitsgruppen, die dann zu dem großen Thema RNA-Forschung sind. Also die RNA-Forschung ist ja spätestens seit der Covid-19-Pandemie ein Riesenthema geworden durch die neuen Impfstoffe. Und da seitdem sprießen ständig neue Forschungsfragen zu diesem Thema raus. Und da ist halt die Idee gewesen, dass man diesen Standort hier um Hannover, Braunschweig, Göttingen, ob man den nicht stärken kann in diesem Bereich, dass man da so ein Cluster aufbaut. Und dafür ist dieses Graduiertenkolleg, wo wir alle irgendwie mit RNA arbeiten, teilweise wirklich sehr weit voneinander weg, teilweise wirklich sehr nah aneinander, was dann die Zusammenarbeit angeht. Und da hat jeder dann seine eigene Fragestellung, wo es dann darum geht, der eine forscht daran, der andere daran, wo dann die Überschneidungen mal größer sind, mal aber auch fast nicht vorhanden. Das ist je nachdem, an welchem Punkt man gerade ist. So ist das hier jetzt bei uns. Also bei uns zum Beispiel hier im NIVE, am Gebäude, da sind zwei Leute, die an diesem Projekt arbeiten und eine kommt ab und an mal vorbei. Die anderen sind dann an anderen Standorten verteilt.
Ja, zwei inklusive Tier.
Genau.
Ja, okay. Das heißt aber auch, ihr werdet wahrscheinlich trotzdem regelmäßige Austauschmöglichkeiten haben, weil auch da wahrscheinlich jede Erkenntnis in irgendeiner Form eventuell doch für die eine oder andere Person auch interessant sein könnte. Und ihr könnt euch quasi während eurer Promotionszeit auch miteinander supporten und irgendwie durch, du hast es schon angeteasert, Zeiten auch mal vielleicht hinweg helfen, wo man vielleicht nicht so viele Erkenntnisse hat oder Vorstellungen nicht aufgehen, was ja irgendwo zur Forschung mit dazugehört. Habt ihr alle gleichzeitig angefangen?
Das ist bei mir auch wieder ein bisschen ein Sonderfall. Also die anderen 11 haben größtenteils zeitgleich angefangen. Und ich selber hänge jetzt so ein Dreivierteljahr ungefähr oder Jahr hinterher. Was zum einen schwierig ist, weil jetzt bei unseren Präsentationsgruppen haben die natürlich schon viel mehr vorzuweisen und viel mehr zu zeigen. Und da stehe ich dann auch daneben und denke mir so, ja, irgendwie, ich habe halt noch nicht so viel und das fühlt sich irgendwie ein bisschen blöd an. Aber was natürlich halt folgt dadurch, dass die schon viel länger an ihren Themen arbeiten. Andererseits ist es sehr hilfreich, von denen quasi die Unterstützung zu bekommen, im Sinne von, dass ich dann jetzt halt, wie ich sagte, hinging und sage, oh, irgendwie ist hier noch nicht so viel passiert, wie ich mir das vorgestellt habe in den ersten Monaten. Und ich habe nicht mal irgendwie groß was zu präsentieren, nicht mal nur irgendwie negative Sachen, sondern irgendwie dauert das alles so lange. Man muss da irgendwie sich um irgendwas kümmern und das dauert. Und dann macht man das und das dauert. Und dann will man seine ersten Versuche machen und die funktionieren direkt nicht. Und dann spricht man, habe ich jetzt mit denen dann auch gesprochen und die meinen dann auch alle, nee, also bei uns funktioniert auch noch fast gar nichts, aber wir haben einfach schon mehr gemacht und es sieht viel schöner aus, aber das gehört auch mit dazu, dass das alles nicht so klappt. Und ich finde, das ist nochmal was anderes, das von seinen Mit-PhD-Studenten mitzubekommen, als wenn jetzt der Professor sagt, nee, es passiert schon nichts, oder wenn das irgendjemand sagt, mit dem man nicht so viel zu tun hat, sondern die wirklich mit dazugehören, die einem dann da auch mal mithelfen oder auch sagen, guck mal, hier an dem Bereich habe ich selber schon gearbeitet, probier das mal so und so. Das ist auch sehr hilfreich, sich da die Informationen holen zu können.
Ja, glaube ich gerne. Erzähl mal, was du machst. Ich meinte ja schon im Teaser, viele verbinden Hannover, wenn es irgendwie um den Kontext die GBMT geht, eben mit Cochlea-Implantaten. Du hast jetzt aber schon ja gesagt, du beschäftigst dich vielleicht ja doch mit einem ganz, ganz anderen Thema. Nimm uns mal mit, was ist dein Fokus?
Also bei uns, wie gesagt, es geht halt um die RNA-Forschung grundsätzlich. Und bei mir im Forschungsprojekt geht es darum, einen Sensor zu bauen, mit dem wir RNA detektieren können. Es gibt schon Möglichkeiten, RNA zu detektieren, aber das Besondere an diesem Sensor wäre, dass wir die Idee hätten, ob man den nicht sogar in den Körper bringen kann. Also kann man den mit in den Körper bringen und dann quasi im Körper eine Live-Detektion von RNA vornehmen. Die Idee dahinter kommt von dem Forschungsprojekt, das vorher hier in der Arbeitsgruppe stattgefunden hat, also quasi von meinem Vorgänger. Da hatten sie dann auch zum Thema Cochlea, da war es Teil dieser Forschungsgruppe, da ging es darum, ob man nicht einen Sensor auf das Cochlea-Implantat setzen kann, um die Entzündung zu detektieren, also Entzündungsmarker zu detektieren, dass man direkt live sehen kann, wenn das Implantat eingesetzt wird für 6 Wochen ungefähr, wie sieht's aus, wie sind die Entzündungen, wie stark sind die Entzündungen, weil man ja gerade in der Cochlea das meistens nicht sehen kann. Und wenn man dann die Entzündung sieht, ist es meistens schon viel zu spät. Da kommt die Idee her. Und da hatte sich dann mein Professor gedacht, kann man das nicht auch irgendwie mit RNA verbinden? Hier sind einige Forschungsgruppen, ich glaube 2 von den 12, die wir hier haben, die arbeiten daran, kann man nicht RNA-freisetzende Implantate zum Beispiel herstellen, dass sie das freisetzen. Und da wäre bei mir halt dann die Interesse, kann man das dann halt auch gleich so kombinieren, dass man das auch misst, wie viel ist freigesetzt worden, klappt das, gibt es irgendwelche Probleme bei der Freisetzung, dass das gleich mit detektiert werden kann. Und daran arbeite ich dann oder werde ich dann auch die nächsten paar Jahre noch arbeiten, ob man so einen Sensor realisieren kann. Es hat soweit noch mit dem, was wir arbeiten wollen, noch keiner so groß gemacht, weil wir machen das mit, man nennt die molekular geprägte Polymere. Also es sind dann Polymere, die quasi Fehlstellen aufweisen oder solche Löcher in dem Polymer, die dann mit mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip die Form von der RNA haben sollen. Also bei mir dann. Also man hat dann diese so eine Schicht mit dem Polymer. Da sind dann solche Fehlstellen drin, die genau der RNA-Form entsprechen sollen, dass nur die sich daran binden kann. Und wenn die sich dann an diese Stellen bindet, dann ändert sich der Widerstand und dann kann, das kann man messen. Also man kann messen, ist etwas an diesen Fehlstellen oder ist da nichts? Und darauf basiert diese Idee und das wollen wir dann gucken, klappt das auch mit RNA?
Ja, vielleicht magst du einmal kurz einen Tick mehr zur RNA sagen. Du meintest, viele wissen wahrscheinlich durch Corona, was es ist, haben das auf jeden Fall schon gehört, aber trotzdem, jetzt beim Cochlea-Implantat ist es vielleicht auch nur durch mich, also weil wir das hier im Podcast schon hatten, also wer dazu was hören möchte, es gibt durchaus einen Podcast von vor, keine Ahnung, 2, 2,5 Jahren. Aber da ist es ja irgendwo klar, der Anwendungsbereich, was soll damit geschaffen werden im Idealfall, dass das Hörvermögen in irgendeiner Form irgendwo wieder teilweise bis ganz vielleicht hergestellt werden kann. RNA klingt vielleicht für viele da draußen doch ein bisschen abstrakter. Also was bringt es mir am Ende, wenn ich sage, ich habe einen Sensor, der kann in irgendeiner Form in deinem Beispiel oder in deinem Promotionsthema sogar im Körper detektieren, ist das richtige Wort?
Ja, also bei RNA ist halt eigentlich das große Interessante, dass sie, gefühlt kann die alles. Also wenn man sich mit Leuten unterhält in den Bereichen und die wollen einem etwas verkaufen, die macht fast alles.
Mhm.
Also weil die RNA ist ja quasi dann immer der Zwischenschritt zwischen der DNA, die ja überall im Körper vorhanden ist, zwischen der DNA und was soll gemacht werden. Zum Beispiel, wenn Proteine gebaut werden sollen, also die Aminosäuren, dafür wird jedes Mal ein RNA-Strang hergestellt. Also die DNA stellt dann die RNA her und über die RNA wird dann zum Beispiel die Proteine hergestellt, zum Beispiel für den Muskelaufbau, aber auch für fast jeden anderen Aspekt der Regulation im Körper wird irgendwo einen Zwischenschritt geben, wo irgendein RNA-Strang mal vorgekommen ist. Und da ist dann, ich finde auch so ein sehr interessantes Beispiel wäre Entzündungen oder ähnliches oder Vernarbungen, da sind überall auch RNAs immer dazwischen gewesen, die irgendwas herstellen sollen oder halt nicht herstellen sollen. Und was man halt sehr cool machen kann, also zum Beispiel ja bei dem Covid-Impfstoff geht es ja dann darum, dass diese RNA eingebracht wird, diese mRNA, und die stellt dann etwas im Körper her. Also die mRNA ist im Körper und dann nimmt der Körper wahr, dass diese mRNA da ist und sagt, okay, die mRNA ist ja dafür da, dass wir irgendwas herstellen sollen. Okay, ich stelle das her, was hier diese mRNA zeigt. Und das ist dann das Spike-Protein gewesen, wo es dann darum geht, zack, man kann das einfach im Körper herstellen lassen, dieses Spike-Protein, wodurch die Antikörper entstanden sind. Aber andererseits kann man auch etwas einbringen, um zum Beispiel zu verhindern, dass etwas passiert. Dass man dann die RNA so einbringt oder etwas einbringt, das dann verhindert, dass zum Beispiel Vernarbungen entstehen. Das ist auch ein Interesse, dass man sagt, kann man vielleicht verhindern, dass bei einem Implantat das eingebracht wird, dass Vernarbungen drumherum entstehen, dass dann gleich mit eingebracht wird, quasi so ein Stopper, der dann immer, wenn dann die RNA kommt, die Vernarbung herstellen würde, das bindet sich daran und stoppt, dass das passiert. Und da sind halt einige der Anwendungsbeispiele. Ich kenne nicht alle. Es gibt natürlich noch viel mehr, was man damit noch machen kann. Da sind andere definitiv informierter. Ich bin eher von der Ingenieursseite da mit dem Sensorforschung dran gesetzt. Ich musste mich auch, als ich angefangen habe, noch komplett in das Thema RNA einarbeiten, weil ich hatte, als ich angefangen habe, vermutlich das Verständnis jedes Normaldeutschen, was RNA angeht. Und dann musste ich auch erstmal hier hingehen und mich reinlesen und anfangen, das mir anzugucken. Und bin auch noch sehr weit davon entfernt, das wirklich alles durchschaut zu haben, weil ich eher mich um alles andere gekümmert habe. Aber das ist auch einer der spannenden Teile jetzt für die Promotion, sich so viele Sachen anzueignen, die man vorher noch so gar nicht groß konnte.
Ja, glaube ich. Ich dachte auch gerade, ich hatte unter anderem Bio-LK und mRNA, das war auf jeden Fall ein Ding. Also es hatten wir, glaube ich, alle
genau.
In der Oberstufe einmal mindestens oberflächlich. Und dann eben während Corona hat man das auch irgendwie nochmal aufgeschnappt. Die einen oder anderen werden sich vielleicht auch ein bisschen reingefuchst haben, aber ich fand, du hast es super anschaulich erklärt.
Glück gehabt. Ey, sicher. Ich hatte die Gespräche schon häufiger, dann auch gerade zu Hause, wenn man sich dann mit seinen Eltern unterhält, mit Freunden unterhält. Und dann finde ich es auch manchmal sehr schwer, weil dann fällt einem erstmal auf, dieses, oh, ich kann das gar nicht verständlich erklären. Ich kann das nur mit irgendwelchen Fachworten und irgendwie super abstrakt erklären. Aber ich finde eigentlich erst, wenn man es wirklich verständlich erklären kann, hat man es richtig verstanden. Deswegen sitze ich da auch immer und bin immer so, okay, wie kann ich das erklären? Wie kann ich gute Beispiele bringen? Wie geht das? Wie funktioniert das gut? Weil man dann auch selber erst merkt, wo sind die Lücken? Wieso? Also wenn ich mir denke, wenn man es nicht wirklich verständlich erklären kann, dann hat man es auch nicht wirklich verstanden. Also das muss man irgendwie runterbrechen können. Und genau, deswegen versucht man das immer so gut wie möglich irgendwie zu erklären, weil man dann doch merkt, oh, ich bin echt schon so sehr in meiner Bubble drin. Für mich ist das selbstverständlich. Und dann, wenn man so aus der Bubble rauskommt, merkt man, oh, okay, ich muss ganz woanders ansetzen, ja.
Zwei Gedanken. Ich finde es voll wichtig, dass du das so früh quasi für dich erkannt hast, weil grundsätzlich ja du auch Forschung betreibst, die irgendwann in einer Anwendung idealerweise, wahrscheinlich in, weiß ich nicht wie vielen Jahren, aber es soll irgendwie natürlich, dass die Intention dahin kommen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwie den Blick dafür behält, dass die Menschen vielleicht involviert werden in die Prozesse der Entstehung. Was kommt da vielleicht überhaupt für ein Medizinprodukt? Was macht es? Wie hilft es? Und dann ja auch irgendwo erkennt, was vielleicht für die Menschen gar nicht unbedingt so leicht verständlich ist. Ich finde, die Pandemie hat da auch sehr gut gezeigt, dass Wissenschaftskommunikation extrem wichtig ist, besonders eben externe, aber dass es auch eine ganz schöne Herausforderung ist für die akademische Community, das dann so runterzubrechen, dass wir nicht irgendwelche High-Standard-Podcast-Formate haben, die dann doch wieder nur Menschen verstehen, die in irgendeiner Form einen höheren Bildungsabschluss haben, sondern dass es auch wichtig ist, es so aufzubereiten, dass wirklich eben eine breite Gesellschaft das auch verstehen kann. Und dass eben auch, um den zweiten Gedanken gleich zu haben, umgekehrt super befruchtend sein kann. Ich hatte letztes Jahr, das ist aber schon, ich glaube, fast genau ein Jahr her, einen anderen Doktoranden, mit dem ich mich unterhalten habe. Und er hat eben auch gesagt, für ihn ist das wie so ein Rückversicherung. Also er macht explizit in seiner Promotion ganz viel externe Wissenschaftskommunikation, geht irgendwie an Schulen, besucht verschiedene Programme. Je nach Universitätsstandort gibt es da ja relativ viel schon zu oder auch nicht. Aber er war da richtig hinterher und hat auch gesagt, also wenn ich merke, ich bekomme eine Frage, entweder habe ich das, dass ich super beantworten kann, oder ich habe das, dass ich mir denke, darüber habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Es wäre eigentlich ziemlich klug, wenn ich das nochmal irgendwie reflektiere. Oder ich habe den Moment, dass ich sage, ja, ich kann es aber irgendwie gar nicht so erklären, wie du es schon sagst. Man ist dann so drin in seinem Fachvokabular und in einer Komplexität, wo es teilweise echt schwer fällt, das so runterzubrechen, dass es verständlich ist, ohne wiederum Informationen ja wegzulassen, die eventuell aber so relevant sind, dass man sie nicht weglassen kann. Also es ist auf jeden Fall nicht easy peasy und ich kann auch sehr gut verstehen, dass das viele genauso auch empfinden. Deshalb, ja, bin ich quasi gerade einen Moment beeindruckt, dass du das so früh erkannt hast und ich glaube, das kann dir für die Zukunft in der Promotion da nur weiterhelfen. Was mich aber total interessiert jetzt, weil du sagst, ich musste mich da selbst reinfuchsen, wie ist es hier aufgebaut? Wir haben ja einige Promotionen schon gehabt oder auch in den letzten Jahren Forschungsansätze, vor allen Dingen quasi interdisziplinäre Ansätze, wo explizit drauf geguckt wurde, dass Ingenieurin, Ingenieur auch in die Klinik reingeht, immer im direkten medizinischen Austausch sich befinden, damit da wie so ein Wechselspiel ist. Teilweise gibt es Standorte, die sagen, es ist für uns extrem wichtig, dass auch du als Ingenieur beispielsweise dann in dem OP bist, also wenn das Themenfeld dementsprechend passt oder wie auch immer. Aber manche auch gar nicht. Also da findet das quasi vielleicht mal auf Konferenzen oder Kongressen statt, dass man da wirklich dann das erste Mal einen richtig interdisziplinären Austausch hat. Ich hätte fast gedacht, durch deinen Graduiertenkolleg seid ihr wahrscheinlich so genau schon aufgestellt. Du bist die Person, die in der direkten Anwendung etwas entwickelt und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich andere, die einen stärker medizinischen Fokus haben und sich überlegen, was gibt es eventuell noch für Anwendungsszenarien. Du nickst schon. Also, wie ist es hier?
Also, bei dem Graduiertenkolleg ist es wirklich auch, ich würde auch schon sagen, sehr interdisziplinär, wenn man sich jetzt mit den Leuten unterhält, welche Hintergründe die haben. Haben wir halt auch wirklich Leute, die dann irgendwie aus der Pharmazie kommen. Wir haben Leute, die kommen aus der Biologie, aus der Chemie, also organische Chemie. Genauso wie wir halt auch Ingenieure haben. Dadurch sind da sehr unterschiedliche Fragestellungen, was es eigentlich auch so ein bisschen interessant macht, gerade dann, wenn wir unseren Austausch haben, zu merken, man ist eigentlich ist man ja so ein Graduiertenkolleg, man ist so eine Fachgruppe, aber wirklich verstehen tut man die anderen Themen doch nicht so ganz. Also wenn die dann berichten, dann gibt es noch die, wo ich so ein bisschen was zu tun habe mit dem Thema, dann gibt es die ich so tangiere und dann gibt es die, wo ich wirklich daneben stehe und sage, ist bestimmt interessant, was du da so machst. Ich habe da echt wirklich super wenig Berührungspunkte mit, was dann halt auch da super hilfreich ist, weil die natürlich auch ganz andere Gedankengänge haben, wenn man sich dann mit seinem Thema auseinandersetzt. Oder es ist halt auch dann natürlich auch das genaue Gegenteil. Man kann sich teilweise auch sehr wenig helfen. Wenn ich sage, wenn ich jetzt als Ingenieur da rangehe und sage, hier, ich möchte halt irgendwie halt diesen Sensor und wie ist denn das mit der Elektrotechnik dahinter? Da bin ich leider irgendwie doch dann derjenige, der am meisten Fachwissen in dem Graduiertenkolleg hat. Da muss man sich dann doch nochmal woanders Informationen suchen. Das ist aber insgesamt auch sehr viel, dadurch, dass wir ja auch bei mir hier jetzt am NIVE eine recht kleine AG sind, mit nur zwei PhD-Studenten und unserem Professor, ist das sehr viel, dass man sich noch irgendwo anders austauschen muss und Informationen besorgen muss. Dafür ist ja auch dieses Gebäude hier an der MH des NIVE ja auch eigentlich mal gedacht gewesen oder ist immer noch dafür gedacht. Hier sind sehr viele kleine AGs oder sehr viele Arbeitsgruppen grundsätzlich, die sich hier die Räumlichkeiten teilen oder dieses Gebäude hier teilen. Man muss da halt schon gucken, wen kennt man, wo kann man sich irgendwas, welche Informationen suchen, kann man vielleicht woanders mal Räumlichkeiten nutzen. Ich sag, boah, ich würde diese und diese Untersuchung gerne machen, aber wir haben halt als kleine Gruppe, wir haben ja jetzt nicht alle Geräte. Das kannte ich auch schon mal anders. Ich war auch mal in einem anderen Institut, das war so riesig, dass die eigentlich alles hatten, was man brauchte. Also wo man dann rumläuft und sagt, ich möchte jetzt das machen, ja, dann mache ich das jetzt halt. Das ist hier jetzt natürlich ganz anders. Das ist ich würde das gern machen. Gibt es irgendwen, der sowas hat? Wir haben das jetzt natürlich nicht, weil wir nur unsere Sachen haben. Ich würde aber gern was anderes ausprobieren. Und da muss man sich dann halt die Hilfe suchen. Aber man kennt sich mittlerweile, aber muss sich das Netzwerk dann auch erstmal so ein bisschen aufbauen und gucken, kennt man die Leute, die einem an der Stelle dann auch helfen können. Und also bisher waren auch alle sehr nett und haben mir dann auch helfen wollen. Also
kann ja vielleicht auch explizit so gewollt sein, dass ihr eben in den Austausch kommt und dann eben schaut, ich kenne das aus einem Sonderforschungsbereich, dass wirklich eben unterschiedliche Bereiche zusammenkommen, ob das dann Chirurgie trifft auf Materialwissenschaften, auf Elektrotechnik, auf was auch immer. Also es war sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Und dann haben sie auch quasi erzählt, also am Anfang war es so, dass wir am liebsten ein Wörterbuch brauchten, um zu übersetzen, was da jetzt gerade in der Präsentation eigentlich erklärt wird. Dann haben wir uns aber mal hingesetzt und eben genau solche Situationen, die du beschreibst, vielleicht braucht man irgendwie mal was oder hat eben da und da eine Frage. Und dann habe ich es erst verstanden. Und in diesem Prozess haben wir beide erkannt, wir könnten auch noch das vielleicht machen oder das. Also dadurch entstehen ja vielleicht wirklich neue Ideen, neue Ansätze, vielleicht neue Teilfragen zu deinem Thema, was einfach natürlich dann super befruchtend sein kann. Und wie gesagt, eventuell hier einfach schon von vornherein so mit geplant war, dass man eben aktiv in den Austausch gehen muss. Wer weiß.
Ja, bestimmt. Also ich hoffe, dass es so rum ist und es nicht einfach nur Planlosigkeit ist.
Nein, das glaube ich auch nicht. Jetzt haben wir natürlich hier dieses Jahr den Promotionsfokus und auf jeden Fall auch viele Leute, die zuhören, die auch wissen, wie eine Promotion so abläuft. Ich finde trotzdem ist ganz cool, du bist am Anfang, du hast dich jetzt aber schon reingefuchst. Wo stehst du gerade? Was sind so Aufgaben, die du gerade machst? Wir wissen alle, in der Promotion hast du nicht den Luxus, ausschließlich dich mit deinem Promotionsthema beschäftigen zu können. Du wirst wahrscheinlich auch noch andere Aufgaben haben über deine Anstellung oder eventuell auch noch nicht. Das ist vertragsabhängig, aber die allermeisten Promotionen laufen so. Wie ist das? Was hast du gerade so zu tun?
Also ich habe den, was ich auch mittlerweile gelernt habe, sehr großen Luxus, dass ich eigentlich nur an meiner Fragestellung arbeite.
Okay, das ist wirklich
ich, genau, Luxus. Ich habe das auch, ich kannte das auch anders und ich habe auch das jetzt immer wieder anders mitbekommen. Das ist teilweise auch bei uns im Graduiertenkolleg sehr unterschiedlich. Mhm. Aber ich habe wirklich nur die eine Fragestellung, auf der ich sitze. Ich habe keine Lehre oder ähnliches, das möchte mein Professor gerne immer selber machen. Das darf er gerne. Also man vertritt da auch sonst vielleicht mal, wenn irgendwo was eng ist oder man kümmert sich auch mal um einen Studierenden. Das ist bei mir jetzt noch nicht so viel gewesen, macht aktuell noch der andere mehr, weil der auch einfach mehr abzugeben hat. Der ist halt jetzt kurz vor Abschluss seiner Promotion und der hat einfach auch sehr viel Expertise und Thematiken, die ich mir selber gerade einfach erstmal noch erarbeiten muss. Ich komme jetzt gerade aus dieser Phase raus, wo ich da nur stand und war, oh Gott, was kommt jetzt als nächstes? Was ist das? Was muss ich mich hier rum kümmern? Und dann erstmal versuchen, irgendwie Ordnung in das eigene Thema zu bringen am Anfang. Und da komme ich jetzt endlich in die Phase, wo jetzt so die ersten Versuche anlaufen, wo man jetzt sich jetzt die ersten Gedanken macht, was möchte ich eigentlich machen? Was soll jetzt eigentlich erstmal untersucht werden? Ist das überhaupt interessant, das zu untersuchen? Und so ein bisschen die ersten Ergebnisse zu generieren, die man dann auch endlich mal aufarbeiten kann. Also an dem Punkt bin ich jetzt noch da, so meine Sachen zu finden, die ich jetzt machen möchte. Und bin ich auch schon sehr gespannt jetzt endlich, wenn jetzt so die ersten Versuche endlich mal anlaufen, weil ich jetzt die letzten Wochen dann auch das erste Mal irgendwie mit RNA gearbeitet habe. Und dann hört man immer nur so viel so, oh, RNA, ganz gefährlich, also nicht gefährlich, aber super instabil. Also die brauchst du nur angucken, die ist kaputt. Und dann ist so, oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich habe noch nie mit sowas gearbeitet, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Das war halt auch so die letzten Wochen, dann dieses das erste Mal mit solchen Sachen arbeiten und gucken, wie funktioniert das. Halt auch in so einem biologischen Umfeld, in so einem biologisches Arbeiten hatte ich bisher auch noch gar nicht. Die Naturwissenschaften, die ich hatte, waren eher Physik und Chemie und dann jetzt irgendwie nochmal in die Biologie. Das ist natürlich direkt was ganz anderes, da irgendwie mit arbeiten zu müssen, weil man sich ganz andere Gedanken machen muss mit der RNA im Vergleich zu, naja, ich kipp da jetzt halt die Flüssigkeit und die Flüssigkeit. Das ist alles immer sehr stabil, aber die ist es natürlich dann eher nicht so, sich da erstmal anzueignen, wie sieht da eigentlich der Prozess aus, damit arbeiten zu können.
Ja. Jetzt oute ich mich natürlich mit meinem gefährlichen Halbwissen, aber wenn du einen Sensor herstellst, ich weiß, dass das ja primär in einem Reinraum unter anderem passiert. Wie ist das hier? Also viele, die einen Sensor herstellen, weiß ich, arbeiten auch intensivst im Reinraum. Häufig geht es da aber auch darum, eben zu gucken, welche Materialien brauche ich wie, was kann ich eventuell optimieren oder verändern. Ich habe mich gerade gefragt, arbeitest du quasi jetzt schon darauf explizit hin, dass es irgendwann eben mit einem Implantat kombinierbar ist? Oder guckst du erstmal, inwieweit brauche ich was an meinem Sensor, damit überhaupt die RNA-Kopplung oder möglich ist an der Stelle? Das sind ja so viele Komponenten bis zu deinem Ideal-Endcase. Wo setzt du an?
Ich bin da, wie du meintest, eher an zweiter Stelle. Also gerade ist eigentlich vor allem ein Proof of Concept.
Ja.
Also so wurde mir das damals dann auch vorgestellt. Ich hatte halt von meinem Professor, der immer ganz viele verrückte Ideen hat. Und ich hatte halt die Idee, man könnte sowas vielleicht auch für RNA machen. Hat bisher noch keiner untersucht. Viel Spaß. Vielleicht sitzen wir hier nach 3 Jahren und können mit sehr großer Sicherheit sagen, geht nicht. ist zum einen halt sehr viel Freiheit, zum anderen natürlich auch sehr viel Unsicherheit, wie es sich aber auch eigentlich in der Hochschulforschung häufig verhält, wenn man ja quasi die Untersuchung macht, wo man nicht weiß, ob es klappen könnte oder nicht. Es ist, wenn man da sagen möchte, ich möchte nur 3-4 Parameter untersuchen und gucken, was ist das Beste, dann ist man eher in der Industrie aufgehoben. in der Hochschule ist halt auch wirklich dann ein viel, kann man das, kann man es nicht, wir müssen das gerne, wir würden es gerne testen, wir würden gerne dieses Wissen ansammeln, ob man das machen kann. Deswegen bin ich da halt eher aktuell noch im, oder was aktuell, mal schauen, wie lange. Ich werde erstmal gucken, kann ich überhaupt einen so einen Sensor herstellen, der das detektiert. Also ich bin noch sehr weit von dem Implantat und vom Körper quasi weg, sondern es ist jetzt erstmal in einem, einfach so auf einer Workbench ein gucken, okay, ich habe dann am Ende eine Flüssigkeit, wo dann RNA drin ist, das ist dann meist so eine Blutersatzlösung, hier klassisch hier irgendwie PBS oder sowas, wo man dann die RNA reingibt, Sensor reinhalten, messe ich was oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht, aber ich gehe erstmal davon aus, dass es noch eine ganze Weile in dem Bereich landen wird und man erstmal hier guckt, geht das überhaupt, sowas zu messen, auf die Weise, wie wir uns das vorstellen. Und dann ginge es darum, okay, wie kriegt man sowas in den Körper rein? Wie können wir das kleiner machen? Wie können wir das dann so bauen, dass man das mit irgendwas kombinieren kann? Weil die entsprechenden Implantate aktuell ja auch noch nicht entwickelt wurden. Die werden ja auch parallel quasi, wird gerade die Forschung gemacht, kann man irgendwas mit RNA modifizieren?
Ja, okay. Du hast ja ganz zum Einstieg in deine Forschungsthematik gesagt, es gibt Sensoren, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann nicht welche, die im Körper messen, sondern außerhalb. Das heißt, du guckst dir jetzt schon explizit an, was muss mein Sensor können, wenn er in der Umgebung eines Körpers wäre, richtig?
Ja.
Und den versuchst du quasi erstmal zu konzipieren, zu gucken, kann er dann das messen? Und dann ist es quasi Step by Step.
Ja, genau.
Spannend. Vor allen Dingen, also ich will jetzt ja nicht irgendwie ein Szenario aufmachen, aber wenn das quasi jetzt erstmal so ein, zwei Jahre so vor sich hin wabert und man dann so guckt, geht das, was brauche ich, dann hat man vielleicht den ersten Teilerfolg, dann kommt die nächste große Fragestellung. Das ist natürlich das, was Forschung einfach ausmacht, dass man eben dieses Ungewisse hat, wo du ja einstiegs meintest, das reizt dich auch irgendwo. Und am Ende habt ihr ja in jedem Fall eine Erkenntnis, weil wenn die Sachen so nicht funktionieren, dann wirst du sagen können, warum nicht an der Stelle oder
genau,
das untersuchen können. Das ist natürlich das Schöne am akademischen Umfeld, dass auch das der Zukunft der Forschung in diesem Bereich definitiv weiterhilft.
Genau, man kann zeigen, diesen Bereich braucht ihr nicht nochmal anfassen, der ist weg, könnt ihr einfach vergessen oder ihr probiert es aber auf die Gefahr hin, also weil ihr glaubt, dass ihr es besser könnt, aber probiert vielleicht was anderes aus.
Ja, jetzt ist es natürlich früh gegriffen, wenn ich sage, und wie geht's danach weiter, weil du wirst wahrscheinlich hier, man sagt ja so Pi mal Daumen, 4 Jahre definitiv und eigentlich eher 6, 7 Jahre. Jetzt hast du aber den Luxus, dass du, also es ist wirklich, ich kenne ganz, ganz wenig Leute, die wirklich nur promovieren. Und ich glaube, das ist bei vielen Verträgen natürlich schon auch so eine Herausforderung, diesen Balanceakt zwischen, ich muss noch Institutsarbeit leisten, ich muss Lehre leisten, ich habe mein Promotionsthema und eigentlich bin ich irgendwie noch in verschiedenen Forschungsverbünden auch mit drin. Ich kann mich gar nicht 5, 6, 7 teilen, das ist nicht möglich in der vorgegebenen Zeit. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so in der wissenschaftlichen Community gar nicht unbedingt negativ gesehen wird, sondern eher nach dem Motto, die Person sammelt wissenschaftliche Erfahrung. Du schmunzelst. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, inwieweit man an welcher Stelle in die Industrie wechseln möchte oder wie auch immer. Aber das ist so, dass ich habe das Gefühl, dass es in anderen Bereichen, wo es noch darum geht, schafft man in Regelzeit in das Studium oder so, dass das da deutlich enger gesehen wird als in der Promotionsphase, weil die Promotionsphase trotzdem stetiges Forschen irgendwo beinhaltet, selbst wenn ich dann mal kurz bei einem anderen Forschungsprojekt mit angegliedert bin. Wie stellst du dir denn deine Zukunft im Idealfall vor? Also natürlich eine erfolgreiche Sensorentwicklung. Dann könntest du vielleicht auch ein Start-up gründen, eine Ausgründung. Gibt es auch die Möglichkeit. Das wäre natürlich ein sehr herausfordernder Weg, aber ein challenging Weg. Du wirkst für mich wie jemand, der durchaus Herausforderungen mag. Hast du schon so eine Perspektive oder lässt du es erstmal ganz gemächlich auf dich zukommen?
Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich, wenn man halt mit befristeten Verträgen oder mit befristeten Zielen arbeitet, denkt man irgendwie doch häufiger daran, was danach kommt, als man es eigentlich vielleicht möchte. Ich versuche selber, mich dazu zu zwingen, das so ein bisschen wegzuschieben, weil es halt auch wirklich noch mindestens 3, vielleicht 4 Jahre sind. Also ich hoffe nicht, dass es 6, 7 werden. Ich habe das hier eigentlich auch angefangen mit der Idee hier nicht so lange. das machen zu müssen, weil ich halt eigentlich selber gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht 6-7 Jahre das machen und dann nochmal mir das nächste suchen und das nächste suchen. Es wird sich zeigen, wie lange es dauert. Aber dadurch, dass ich ja wirklich nur dieses eine Forschungsthema habe, könnte, ist es vermutlich realistisch, dass das unter 5 Jahren durch ist, das Thema. Das ist auch eigentlich die Erwartungshaltung von meinem Professor, dass wir nicht so lange brauchen. Also deswegen halt, dass es gibt ein Thema und dann soll es aber auch halbwegs zeitnah fertig sein quasi. Deswegen versuche ich das aktuell noch wirklich, mich hier drauf zu konzentrieren, mich hier einzuleben, bevor ich an das danach denke. Deswegen weiß ich es noch nicht. Ich meinte, ich dachte ja auch bis vor, weiß nicht, bis 3 Wochen vor Vertragsunterschrift, dass ich bestimmt nicht promovieren würde. Deswegen kann sich das, glaube ich, noch sehr stark ändern. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch nicht in der Forschung zu bleiben, sondern halt in die Industrie zu wechseln oder in etwas Ähnliches wechseln. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass ich gerne diese Sicherheit hätte. Etwas langfristige Verhältnisse oder Ähnliches, weil ich ja halt, wie gesagt, meine Familie hier habe, mit meiner Freundin hier bin. Und seit ich hier verlängert habe, halt auch, oder seit ich hier in Hannover geblieben und gemerkt habe, dass ich auch eigentlich recht gerne hier in der Region bin. Da hatten wir ja vorhin noch drüber gesprochen, diese Standortverbundenheit hier im Norden. Ich bin eigentlich sehr glücklich hier in der Stadt und ich könnte mir vorstellen, hier auch wirklich länger zu sein oder langfristig zu bleiben. Und das merke ich halt hier auch viel, gerade mit der, in der Forschung, das ist, oder in der Hochschulforschung. Man muss manchmal schon echt gucken, wie man die Verträge zusammenkriegt, wie man weiterforscht. Man ist da, gerade wenn man sehr freie Forschung macht, auch sehr häufig abhängig davon, was der Staat finanzieren möchte oder was das Land finanzieren möchte. Im Gegensatz zur Industrie, wenn jetzt, es gibt Institute, die auch sehr viel Industrieaufträge haben, das ist natürlich nochmal eine andere Finanzierung, aber wenn man davon abhängig ist, dass das Land quasi immer wieder neue Gelder ausschüttet, muss man auch immer gucken, wie das so ist. Das ist jetzt die letzten Jahre immer schwieriger geworden, weil natürlich immer weiter, was heißt natürlich, es wird leider immer weiter gespart und halt dann wo zuerst, leider häufig in der Forschung. Und dass man da auch wirklich immer gucken muss, wie sieht es mit meinem nächsten Vertrag aus? Ich habe hier jetzt auch Kollegen oder Freunde aus anderen Gruppen, die dann sagen so, ja, ich habe jetzt noch 3 Monate Vertrag. Wir gucken, ob es weitergeht, aber wir wissen es noch nicht genau. Oder ja, bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Wir gucken gerade, wie es ist. Und ich muss sagen, das ist schon, glaube ich, echt anstrengend, das alle 3, 4, 5 Jahre durchmachen zu müssen. Gerade wenn man dann irgendwann älter ist und wenn man dann auch irgendwie die nächste Phase seiner Lebensplanung auch machen möchte. Gerade wenn man dann irgendwann Thema Familiengründung geht, muss man ja auch schauen, boah, ich weiß jetzt noch 2 Jahre und danach muss ich gucken. Vielleicht muss ich flexibel irgendwo einen anderen Standort suchen. Das finde ich aktuell noch schwierig. Aber wie sich ja bei mir bisher häufig gezeigt hat, das vermutlich entscheidet sich dann 3 Tage vorher doch nochmal anders, wie es weitergeht. Und man findet vielleicht doch nochmal was Schönes und sagt, ah ja, ach doch, das mache ich doch nochmal.
Ja, also es gibt ja so, irgendwie wirkst du für mich so wie so ein Hybrid, wenn man das jetzt so im Schubladendenken machen würde. Ich weiß, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ganz lange nach dem Konzept maximale Planungssicherheit gelebt. Also wusste gefühlt in der 9. Klasse, was ich werden will, habe explizit darauf meine Leistungskurse gewählt, mein Studium, mein Auslandsaufenthalt und so weiter und so fort. Am Ende habe ich mich jetzt doch für was recht Unsicheres und die Selbstständigkeit entschieden. Mein Mann beispielsweise, der ist so nach dem Motto, ich guck mal, was passiert. Und es geht absolut auf. Also das würde mich wahrscheinlich selbst total unruhig stimmen. Aber am Ende geht es immer auf, weil es dann sowas ist wie 3 Tage vor dem oder 4 Tage vor dem kam dann doch noch das und das zustande. Und der ist tiefenentspannt damit, weil das, vielleicht ist das auch so ein Urvertrauen. Ab einer gewissen Kompetenzstufe kann man vielleicht einfach für sich sagen, es wird sich immer einen Weg finden. Aber ich kann schon sehr gut verstehen, dass man sagt, ich brauche Perspektive. Und ich gebe dir recht, das ist einfach gerade was mit den befristeten Verträgen, teilweise ja auch mit ausschließlich projektbezogener Finanzierung, wo man sagen muss, ja, alleine der Stress, also den Stress, den man immer wieder hat. Ich kenne genug DoktorandInnen, die sagen, ich weiß, ich bin jetzt hier für die nächsten 5 Jahre und ich weiß, dass es wahrscheinlich beispielsweise einem Exzellenzcluster, da gibt es noch eine Weiterverlängerung und dann bin ich da nochmal abgesichert. Aber ich habe ja jedes Mal, wenn wir uns wieder bewerben, wenn wir wieder Anträge stellen oder die Panik, wird das weiterfinanziert? Wie baue ich das auf? Und das sind jetzt die Leute, die wirklich definitiv befristete Stellen haben. Ich finde auch auf der umgekehrten Seite, darüber denke ich jetzt mal gerade hier das erste Mal so richtig nach, sind es natürlich auch Menschen, die unheimlich viel Verantwortung übernehmen müssen für all die Leute, die keine unbefristeten Verträge bekommen und die immer sicherstellen müssen, irgendwoher Gelder akquirieren zu müssen. Also es ist einfach unabhängig davon, dass ihr zwar eine gewisse Forschungsfreiheit habt, aber am Ende trotzdem irgendwelche Ergebnisse dabei rauskommen müssen, halt einfach ein unheimlicher Druckfaktor zusätzlich, an dem, glaube ich, echt nicht wenig Leute zerbrechen. Also selbst im Podcast, nicht hier, aber im anderen, habe ich wirklich schon Leute erlebt, die auch nach einer Promotionszeit einfach, wurde es das wirklich massiv überschattet einfach. Also da muss man, glaube ich, entweder ein Typ für sein oder man muss halt sehr, sehr viel mit anderen im Austausch sein, um irgendwo da eben nicht ein Risiko für mentale Gesundheit auch einzugehen, weil das, wie du schon sagst, vielleicht möchte man eine Familie gründen oder keine Ahnung. Und es ist halt immer sehr, sehr ungewiss dann, was geht überhaupt.
Ja, man muss es auch erstmal sich klar werden, wie das ist. Wir hatten auch dann als Graduiertenkolleg häufiger irgendwelche Veranstaltungen, wo es dann darum geht, hier Work-Life-Balance als Promotionsstudierende oder wie baut man sich sowas auf? Also ich habe das Gefühl, dass da extrem viel drüber gesprochen wird mittlerweile oder dass da mehr drüber gesprochen wird, auch gerade dann von den anderen Promotionsstudierenden, die schon länger dabei sind, die dann hingehen und sagen so, du musst da schon gucken, dass das irgendwie hinhaut und die haben dann auch erzählen, also dass man quasi so ein bisschen deillusioniert wird, wenn man sich nicht so mit diesem Thema auskennt. Ich habe in meinem Umfeld, bis jetzt es bei uns losging, kannte ich halt nicht wirklich viele Leute, die promoviert haben. Und dann stellt man sich das die Promotion halt irgendwie vor. Und da muss man halt schon aufpassen, dass man das auch so sieht, wie sie ist. Also Promotion ist halt nicht nur Spaß und Freude und man probiert sich aus, sondern es gehört halt auch wirklich das dazu, dieses man probiert Sachen und es funktioniert einfach nichts. Und es kann auch passieren, dass der Professor sagt, ey, ich brauche jetzt aber mal langsam was, weil wie du sagtest, die haben auch irgendwo Druck. Die müssen Gelder akquirieren. Und wie kann man Gelder akquirieren? Am besten, indem man einen guten Track Record quasi hat. Dass er sagt, guck mal, zu jedem Thema, an dem die Person irgendwie forschen lässt, kommen 3 Paper bei raus und 4 Neuerfindungen im Optimal. So, ja. Das ist natürlich viel besser. Und wenn man dann da in diesem ein Forschungsprojekt ist und schafft es in 3 Jahren irgendwie keine Publikation rauszubringen, ist das auch schwierig, dass man sich sowas im Hinterkopf hat, dass man dadurch, dass man an sich so frei ist, auch eigentlich ein bisschen sehr unfrei ist, weil man auch immer erreichbar ist, weil man kann ja immer dran arbeiten, man stempelt nicht aus und geht nach Hause, dadurch sondern man stempelt aus, geht nach Hause und überlegt, was kann ich morgen eigentlich alles machen und auch mal über die Wochenenden, das habe ich jetzt haben wir hier andere Leute, gerade in der Biologie, die kennen das, glaube ich, alle, wenn man mit Zellkulturen arbeitet, die müssen gefüttert werden, da muss man auch am Wochenende mal hierher kommen. Oder man möchte irgendwie seine 4-tägige Versuchsreihe aufbauen, Donnerstag, Freitag kann man aber gar nicht, weil man da irgendwas anderes erledigen muss. Das muss einem schon irgendwie bewusst sein, bevor man so eine Promotion anfängt, dass das irgendwie dazugehört, in Teilen auch, aber sich dann, glaube ich, auch selber so ein bisschen versuchen, davon frei zu machen und zu gucken, dass man das so gering hält wie möglich, diesen externen Stress, dass man guckt und wirklich sagt, okay, ich muss mir irgendwie mal ein paar Tage oder ein paar Abende auch einfach mal nehmen und sagen, ich denke jetzt wirklich nicht darüber nach, ich versuche mich wirklich aktiv abzulenken oder halt auch den Urlaub einfach mal nehmen. Ich kenne sehr viele Leute, die ihren Urlaub dann sehr sporadisch nehmen, weil sie sagen, oh, ich weiß ja nicht, ob ich nicht irgendwie jetzt doch nochmal was machen muss. Oder das und das. Also ich hatte jetzt auch eine Freundin von mir, die hat quasi den gesamten Dezember freigenommen, weil sie halt den Urlaub irgendwie noch loswerden musste, den sie sich übers Jahr über nicht nehmen konnte oder wollte, weil halt immer irgendwas anstand. Dass man weiß, dass das irgendwie, das kann kommen, aber man muss versuchen, auch irgendwie diesen Stress so gering wie möglich zu halten, sich nicht davon irgendwie so ein bisschen übermannen lassen quasi. Es geht auch anderen so. Also das war das, was ich am hilfreichsten fand. Die anderen haben auch häufig mal keine guten Ergebnisse. Das ist nicht nur man selber. Es gehört dazu, dass auch vieles nicht funktioniert.
Ja, voll. Ich finde, zu sagen, ja, das muss man dann irgendwie, wenn man in die Forschung gehen möchte, ist es wahrscheinlich ein Teil der Persönlichkeit, dass man da irgendwo eine gewisse Toleranzgrenze hat. Ich weiß, irgendwer meinte auch mal hier oder generell zu mir auch in der Promotion, naja, so sind wir WissenschaftlerInnen eben. Das Bild trügt maximal, das weiß ich inzwischen. Also das hat nichts per se damit zu tun, dass ich gerne forsche, dass ich automatisch eine krasse Toleranzgrenze da irgendwo finde. Und ich glaube, das hat halt was mit Psychohygiene zu tun und dementsprechend umso wichtiger, wenn ein Bewusstsein entsteht und man sagt, wir müssen unsere Docs irgendwo durch diese Zeit auch mit begleiten und dafür von vornherein Konzepte stellen und nicht erst, wenn einer, der in der Promotion steckt, vielleicht schon tief in der Krise sitzt, diese zeitliche Flexibilität voll, ja. Also wie oft muss man irgendwie einen Versuch lange aufbauen, braucht vielleicht irgendwelche Geräte, die aber auch andere brauchen, wo man sich irgendwie mit reinteilt. Ich habe schon so oft gehört, Geräte müssen teilweise gewartet werden, funktionieren nicht, dann gehört das irgendwie mit zu der Promotion, dass man auch diese Geräte mit in Schuss hält oder irgendwie immer wieder. Also das ist so völlig unvorstellbar für Leute, die vielleicht von draußen zuhören und nicht selbst in der Forschung stecken, aber die Geräte sind teilweise hochkomplex und einfach so fein justierbar, dass es einfach alles einen Tick braucht manchmal, um überhaupt erstmal einen Versuch starten zu können. Und logischerweise sagst du dann nicht, ja, das habe ich jetzt hier 3 Monate gemacht, jetzt will ich erstmal einen Monat in den Urlaub fahren, dann muss es halt passieren. Aber trotzdem ist natürlich was man irgendwo im Blick behalten muss. Und ich finde auch, wir haben ja externe Wissenschaftskommunikation vorhin schon angesprochen, ich glaube auch, das ist was, was ja immer öfter diskutiert wird, so ein bisschen das Verständnis in der Gesellschaft wecken für den Forschungsumstand, also nicht nur für Forschungsergebnisse, sondern auch, was ist eigentlich Forschungsarbeit und wie funktioniert sie und wie arbeitet jemand in der Wissenschaft? Weil ich glaube, das ist total romantisiert in der Gesellschaft verankert und es würde deutlich mehr vielleicht auch empathisches Verständnis für gewisse Situationen mit sich bringen, wenn man das einfach mitkommuniziert. Das ist auf jeden Fall noch sehr in den, wie sagt man das, Kinderschuhen? Ich bin immer richtig schlecht mit Sprichwörtern, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist noch sehr am Anfang, dass dieser Trend sich entwickelt, aber ich glaube durchaus, dass das sinnvolle Gedanken in die Richtung sind. Jetzt sind wir recht fortgeschritten. An sich frage ich immer gerne nach so einer Anekdote oder einem schönen Moment in deiner Promotionszeit. Jetzt hast du ja, würde ich sagen, nicht irgendwie deine 5 Jahre, auf die du zurückblickst und sagst, ach ja, wenn ich mich daran erinnere, dann das. Von daher würde ich sagen, wir blicken ja in die Zukunft. Was würdest du dir denn jetzt wünschen für das, was du aktuell gerade quasi startest in den Versuchen, dass das eintritt? Und damit meine ich nicht, dass deine These am Ende aufgeht und klappt, weil natürlich wünschen wir uns das.
Jetzt hast du mir die Antwort schon weggenommen
gerade. Ja gut, das ist ein bisschen so einfach.
Ich wünsche mir, dass es klappt. Ja. Alles andere ist optional.
Sondern vielleicht nochmal quasi spezifisch an dem, was du halt jetzt gerade aufbaust. Was wären so jetzt, sagen wir, wenn es in dem Jahr klappt, wo würdest du dich drauf freuen?
Also ich untersuche jetzt als nächstes, ich gucke gerade mal an meine Tafel ran, was ich eigentlich als nächstes untersuche. Das ist manchmal ein bisschen sehr viel verschiedene Ideen, die man schon hat. Und man plant irgendwie schon die nächsten 5, 6, 7 Schritte. Da hatte mich mein Professor auch schon vorgewarnt, weil der erste meistens nicht funktioniert. Und man dann sich eh nochmal neue 6 Schritte überlegen muss. Weil ich sitze jetzt hier, sitze dann irgendwie 2 Wochen dran, mir zu überlegen, was ich alles an Schritten mache. Dann klappt der erste nicht und dann fange ich eh wieder von vorne an. Aber ich möchte jetzt als erstes gucken. Also ich habe das Monomer, aus dem ich mein Polymer herstelle. Und das bringe ich quasi zusammen mit der RNA in eine Lösung, bevor ich das dann polymerisiere. Und ich hatte mir jetzt überlegt, beziehungsweise ich möchte mir vorher angucken, kann man vorher schon sehen, ob die miteinander interagieren. Also kann ich sehen, die RNA und das Monomer, da gibt es schon irgendwie eine Bindung, bevor ich da mal mit was mache. Weil das würde zeigen oder würde quasi ein Indiz dafür sein, dass wenn ich das polymerisiere, dass das da auch irgendwie mit drin ist. Also ich sagte so, der Worst Case ist eigentlich, dass ich dann diese Schicht herstelle und die RNA ist gar nicht da drin. Also das ist das, was definitiv passieren kann und was ich hoffe, dass überhaupt nicht passiert. Das ist dann irgendwie beides so in meiner Lösung drin dann erstelle ich die Schicht her und die RNA ist weiterhin in der Lösung drin und ist dann weg. Und ich möchte wissen, ob ich das vorher herausfinden kann. Ich hatte das halt ein, zweimal oder ein paar Mal in Papern gelesen, dass welche das untersuchen und sagen, man kann sehen, dass das irgendwie miteinander schon interagiert und das wäre ein Indiz dafür, dass das dann klappen könnte. Das ist jetzt so, was ich mir als nächstes angucken möchte und weiter schaue ich erstmal noch nicht. Und dann,
wahrscheinlich vernünftig.
Wenn das dann klappt, dann wäre es natürlich cool, wenn ich vielleicht dann auch schon, oder ich möchte dann definitiv auch schon die ersten Versuche machen, einfach mal so ins Blaue raus mit ein paar Parametern, die ich mir irgendwie überlege, schon mal, passiert da was? Habe ich vielleicht schon einen Sensor? Ich weiß nicht, vielleicht sind ja die ersten Parameter, die ich mir ausdenke, direkt die richtigen. Vermutlich nicht, aber man kann es sich sehr wünschen.
Ja, ich glaube, manchmal hat man in der Forschung auch einfach Glück.
Genau.
Schön. Ich drücke dir die Daumen. Wir albern immer hier mal wieder rum im Format, ob man in 4, 5 Jahren quasi Leute aus der Promotion von damals wieder einlädt, um zu erfahren, wie sind die Promotionen, wie sind die Geschichten, wie ist das quasi ausgegangen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt und wo stehen die Leute? Ich halte immer noch sehr an der Idee fest. Ich finde das durchaus immer wieder spannend, mir vorzustellen. In 4, 5 Jahren wärst du dann eventuell auch am Ende.
Ja. Dann kann ich auch eine Anekdote erzählen, bestimmt. Bis dahin.
Siehst du? Von daher, das ist perfektes Ende. Freut euch auf jeden Fall. Wir werden in 2 Wochen hier auch eine Doktorandin aus Hannover noch zu Gast haben, mit einem deutlich medizinischeren Schwerpunkt. Ich bin gespannt, seid auch gespannt. Falls ihr Fragen habt, dürft ihr euch natürlich sehr, sehr gerne bei Niklas melden. Ich werde wie immer deine an sich öffentlich findbaren Kontaktdaten in die Shownotes packen, so müsst ihr nicht erst quasi einmal suchen. Und wenn ihr jetzt da draußen sitzt und sagt, boah, cool, ich würde gerne auch promovieren, ich will mich nochmal mit Niklas austauschen oder Mensch, ich mache was Ähnliches oder boah, ich forsche auch mit RNA und ich glaube, das könnte potenziell ein richtig cooler Anwendungsbereich sein, halt mich mal auf dem Laufenden, dann dürft ihr euch natürlich alle bei Niklas melden. Er nickt.
Ja, es ist okay.
Genau, und bis dahin wünsche ich euch schöne 2 Wochen. Danke dir, Niklas, dass du heute hier zu Gast warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne und alles Gute dir. Tschüss.
Tschüss.